Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Vielleicht haben Sie ja auch schon mal ein bisschen rumgespielt mit ChatGPT oder anderen künstlich intelligenten Chatbots und haben dann plötzlich so eine Irritation gespürt. Zum Beispiel, weil die KI behauptet hat, traurig zu sein oder Angst zu haben. Das kommt ja immer wieder mal vor bei einigen Anwendungen. Künstliche Intelligenz ist ja gerade dabei, auch die vermeintlich letzte Bastion des Menschlichen zu erringen, nämlich die Gefühle. Das bringt uns zu der Frage, was kann und was sollte künstliche Intelligenz mit Gefühlen überhaupt zu tun haben? Und verändert KI möglicherweise auch unsere Gefühlsrepertoires? Und kann man am Ende vielleicht auch Gefühle gegenüber einer KI haben, gar mit ihr eine Beziehung führen? Über all diese Fragen macht sich Eva Weber-Guska Gedanken in ihrem neuen Buch Gefühle der Zukunft, wie wir mit emotionaler KI unser Leben verändern. Eva Weber-Guska ist Professorin für Ethik und Philosophie der Emotion an der Uni Bochum, hat dort auch mitgearbeitet im interdisziplinären Forschungsprojekt Interact, in dem neue Formen von sozialer Interaktion mit intelligenten Systemen erforscht werden. Sie ist jetzt hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Hallo.
Danke für die Einladung.
Fangen wir vielleicht mal ganz gefühlig an. Welche Gefühle haben Sie persönlich, wenn es um KI-Anwendungen geht?
Ja, unter KI kann man ja erstmal zwei verschiedene Dinge verstehen. Sie haben jetzt gleich gesagt KI-Anwendungen, aber da muss man eben unterscheiden. Es geht ja einmal um KI einfach im Sinne einer technologischen Methode oder einem technologischen Verfahren, mit dem man ganz verschiedene Dinge machen kann. Und das reicht von Spotify-Empfehlungen über selbstfahrende Autos bis hin zu Vermessungen von Energieeffizienz, die sehr, sehr sinnvoll sein kann. Und KI in diesem Sinn habe ich gar keine speziellen Gefühle gegenüber, sondern das ist dann ein Mittel, was man eben zu besseren und schlechteren Zwecken verwenden kann.
Also einfach eine Technik wie eine Kaffeemaschine oder sowas.
Ja, wenn man so will. Mhm. Und daneben gibt es aber im KI in dem Verständnis, was sich immer mehr ausgebreitet hat, dass man an eine bestimmte, schon sehr komplexe Anwendung denkt. Nämlich die Art von Anwendung, die Menschlichkeit in einem umfassenderen Maße versucht nachzubilden. Also ursprünglich die Definition von KI aus den 1950er Jahren heißt ja auch, dass es das Nachbilden von rationalen Denken oder Handeln ist, wie wir es bisher nur bei Menschen kannten. Und dann kam aber in den 1990ern auch auf, dass Emotionen ja eigentlich im vollen Sinn dazugehören würde, wenn man Menschen nachbilden möchte. Und dann haben wir natürlich sehr viel mehr vor uns und dann kommt das auf, dass wir irgendwie Angst haben, dass Menschen ersetzt werden könnten, dass die letzte Bastion des Menschlichen erreicht werden könnte, wenn diese umfassende Anwendung von KI irgendwie vorhanden ist.
Und diese Angst, die haben Sie aber jetzt erstmal nicht.
Nein, aber ich kann das sehr gut verstehen, dass man zumindest irritiert ist, dass es einem unheimlich ist. Das war es bei mir eigentlich in allerersten Momenten auch, als ich davon gehört habe. Aber es hat bei mir dann auch gleich die Neugierde geweckt, eigentlich das genauer zu verstehen. Und aus der Neugierde heraus habe ich mich damit mehr beschäftigt. Und ich versuche mit dem Buch jetzt zum Beispiel eigentlich auch im gewissen Sinn sogar der Angst entgegenzutreten, die es da gibt.
Lassen Sie uns das gemeinsam tun. Das ist ein spannendes Unterfangen. Ich würde gerne noch mal eine Analogie kurz reinbringen, die auch häufig gezogen wird zu Dampfmaschinen, wo man auch damals eine Angst vor hatte und dachte, diese Dampfmaschinen, also da wird irgendwas ganz Unheimliches mit denen passieren. Heute lächeln wir darüber, wir finden das irgendwie amüsant. Aber ist es nicht so, dass wir es hier vielleicht doch mit einer anderen Existenzform zu tun haben als mit einer Dampfmaschine? Also mit etwas, was potenziell ein Akteur werden kann, eine künstliche Intelligenz, die vielleicht auch handeln kann an irgendeinem Punkt, was ja eine Dampfmaschine nicht kann.
Ja, das ist einerseits richtig. Andererseits muss man gucken, aus welcher Perspektive guckt man drauf. Und da ist es, glaube ich, schon sinnvoll, können wir uns doch wieder vergleichen, ein bisschen mit den Menschen damals im 19. Jahrhundert, die das erste Mal eine Dampfmaschine gesehen haben und die dann eine Industrie antreibt oder eine Lok bewegen lässt. Weil da war natürlich auch eine neue Art von Automatisierung da. Oder es war überhaupt eine Automatisierung da, dass sich was selbstständig bewegt hat, ohne dass man noch gesehen hat, das Wasser läuft da über die Mühlen oder bringt etwas voran und so weiter. Da fuhr dann plötzlich nur durch Dampf bewegt etwas. Und es gibt da ganz interessante Berichte von damals, die zeigen, dass die Menschen da schon sehr viel von den Dystopien, die wir jetzt in Bezug auf KI haben, damals in Bezug auf die Dampfmaschine haben. Also, dass sie doch bald noch viel mehr könnten, das Gleiche könnten wie Menschen und natürlich letztlich immer die Menschen übertreffen würden und die Menschen unterjochen würden letztlich. Mhm. Und das ist, finde ich, interessant, dass wir da eigentlich jetzt doch wieder bei einer neuen Stufe, natürlich wirklich eine deutlich neue Stufe, aber wieder diesen Moment sind, dass eine neue Art von eigenständiger Bewegung sozusagen der Technik möglich ist und die irritiert uns total. Und das ist natürlich einerseits verständlich, aber wir müssen auch heute wieder einen Schritt zurücktreten und sagen, naja, ganz so weit ist es nicht. Tatsächlich können die jetzt viel mehr, da bewegt sich nicht nur was vorwärts, sondern wir können mit diesen Systemen reden. Und die haben da auch eine gewisse Spontaneität, in dem, dass sie auch mal selbst ein neues Thema anschlagen können und so weiter. Aber wenn wir von Handeln im vollen Sinn reden, was wir beim Menschen annehmen, dass es da ist oder wie wir uns als Menschen verstehen, dann ist da natürlich noch sehr viel mehr, was es dazwischen gibt. Dann brauchen wir wirklich so etwas wie Wille, wie Absichten, wie Überzeugungen und die Frage dann wirklich der moralischen Akteurschaft, wo man wissentlich und willentlich bestimmte Dinge macht in Bezug auf Normen auch noch, die man kennt. Das ist wirklich nochmal eine andere Dimension.
Ist auf jeden Fall aber ein spannender Hinweis, dass diese Angst vor technischer Neuerung eigentlich relativ alt ist, dass wir es da gar nicht mit einem neuen Phänomen zu tun haben. Ich würde gerne besser verstehen, warum künstliche Intelligenz in diesem Bereich der Emotionen vordringt, weil künstliche Intelligenz imitiert ja menschliche kognitive Fähigkeiten. Da werden Informationen aus bestimmten Eingabedaten erkannt, die werden sortiert. Die Intelligenz kann dann nach bestimmten programmierten Abläufen handeln oder auch durch maschinelles Lernen sich selber sozusagen ein Handeln vorgeben. Aber das hat ja alles erstmal gar nichts mit Emotionen zu tun. Warum wird jetzt gerade ein bedeutender Schritt vollzogen, wo die KI auf einmal in diesen Raum der Emotionen kommt?
Ja, da gibt es verschiedene Gründe. Also einmal ist es die Idee wirklich der Nachahmung der menschlichen Kognition, des menschlichen Geistes, des menschlichen Handelns. Also wie gesagt, ging es immer um Denken und Handeln. Und mindestens fürs Handeln ist es, glaube ich, ganz einsichtig, dass da bei Menschen Emotionen eine große Rolle spielen. Die motivieren uns zu bestimmten Handeln und halten uns von bestimmten Handeln ab. Furcht hält uns ab. Sympathie bringt uns dazu, etwas zu tun und so weiter. Oder Hoffnung auch und so weiter.
Das heißt, Emotionen sind total zentral für uns als bewusste Wesen, für unser Handeln.
Ja, genau. Das einerseits und sogar, man kann auch zeigen, dass sie für Erkenntnisprozesse wichtig sind. Zum Beispiel, dass sie Aufmerksamkeit steuern und uns deswegen bestimmte Dinge besser erkennen lassen und so weiter. Also das soweit zur Nachahmungsidee und dann zur Anwendungsidee. Das ist ein anderer großer Punkt, warum Emotionen da eine größere Rolle spielen jetzt, weil es ja ganz viel um diese Interaktion zwischen Mensch und Maschine geht. Und da ist so die Annahme, naja, Menschen handeln doch ganz viel miteinander über Emotionen auch. Oder Emotionen spielen eine Rolle dafür, wie gut man miteinander auskommt und so weiter. Oder wie gut man miteinander ein Ziel erreichen kann. Und um das zu erreichen, werden jetzt Emotionen dann auch in der Simulation quasi eingesetzt oder im Erkennen bei Menschen, damit hier eine nonverbale Kommunikation quasi auch stattfinden kann, so die Idee, um die Interaktion zu verbessern.
Diese beiden Teile, also die Erkennung und die Simulation, wollen wir uns gleich nochmal genauer auch anschauen, weil die Frage ist ja schon, wie kann denn KI ganz grob menschliche Gefühle überhaupt erkennen, wenn die KI überhaupt nicht weiß, was Gefühle sind, wenn die auch selber nichts fühlt. Also wie geht das auf so einer ganz basalen Ebene?
Ja, also bei Menschen, wir können ja kurz mal anfangen, erkennen wir selbst die Gefühle anderer durch die eigenen Gefühle? Ja, ich glaube teilweise schon, wenn es direkt um das Mitfühlen der anderen Seite geht, dass man im Spiegeln der Emotionen der anderen dann die selbst nachempfindet. Aber das ist ja nicht sofort und nicht immer der Fall. Und wir gehen ja sonst auch von anderen Anzeichen aus, sagen wir mal. Und auf diese Weise funktionieren dann auch die Systeme. Und da kann man vor allem drei Herangehensweisen unterscheiden. Einmal über die Physiologie, einmal über den Ausdruck und einmal über die Rekonstruktion der Situation. Das entspricht einfach dem Verständnis von Emotionen. Also wenn wir unter Emotionen ja eine bestimmte Werten der Bezugnahme auf die Welt verstehen, dann haben wir hier mindestens diese folgenden Aspekte dabei. Also es fühlt sich irgendwie an, eine Emotion zu haben. Wir nehmen eine Situation auf eine bestimmte Weise wertend wahr. Da ist ein kognitiver Aspekt dabei. Oft geht die Emotion mit dem Ausdrucksverhalten einher. Oft motiviert sie zu so einem bestimmten Verhalten. Und in der Regel ist irgendeine physiologische Veränderung dabei, eine körperliche Veränderung. Und dann hat man geguckt, okay, wo können wir ansetzen, was können wir irgendwie messbar machen, um dann den KI-Systemen zu ermöglichen, hier Emotionen zu erfassen. Ich würde vom Erfassen reden, nicht von Erkennen, weil Erkennen gleich anspruchsvolle kognitive Fähigkeit ist, die mit Geist zu tun hat, die ich nicht unbedingt den Maschinen zusprechen möchte. Und dementsprechend gibt es die eine Herangehensweise über die Physiologie. Das heißt, man misst physiologische Zustände wie Herzrate, Hautleitfähigkeit oder auch elektrische Prozesse im Gehirn oder elektrische Aktivität im Gehirn und nimmt da an, dass es da Korrelationen gibt zwischen diesen Zuständen und bestimmten Emotionen.
Zum Beispiel, wenn ich Herzrasen habe, dass ich Angst habe oder Furcht oder so.
Ja, genau. Und die zweite Herangehensweise ist über den Ausdruck, über das Gesicht, über die Haltung, über die Gestik. Oder über den Gang sogar. Und da ist am meisten fortgeschritten die Forschung und Entwicklung zum Erfassen von Emotionen über Gesichtsausdruck, weil es da schon eine recht ausgefeilte Kartierung des menschlichen Gesichts und seiner Muskeln gibt. Und da gibt es also einen sehr großen, genauen Überblick, welche Muskelkontraktionen genau für welche Emotionen stehen sollen. Also zum Beispiel Zusammenziehen der äußeren Augenmuskeln und der Mundwinkel, das steht, wie wir wissen, für ein Lächeln und steht dann damit für Freude zum Beispiel. Und die dritte Möglichkeit ist, dass man die Situation, in der sich eine Person rekonstruiert und ihre Bewertung dieser Situation von da aus dann auf die Emotion schließt. Das wäre diese kognitivistische Herangehensweise gewissermaßen.
Das sind jetzt die unterschiedlichen Herangehensweisen, aber das klingt alles irgendwie ein bisschen einfach. Also so, man liest quasi ein Gesicht, man sieht, welche Regungen dort drin sind und sagt dann, welches Gefühl da ist. Ist das nicht ein bisschen zu einfach?
Ja, ob es zu einfach ist, ist die eine Frage, ob es funktioniert, wirklich die andere Frage. Und da denke ich auch, das ist ganz wichtig zu betonen, dass alle diese drei Ansätze starken Beschränkungen unterworfen sind, also in Hinblick darauf, was sie wirklich leisten können. Man muss sich klar machen, bei dem ersten Ansatz der Physiologie, der beruht auf einem dimensionalen Modell von Emotionen. Das heißt, da geht es vor allem um zwei Dimensionen, um Valence and Arousal, also darum, fühlt sich's gut oder schlecht an oder hat das mit Aufregung oder Entspannung zu tun. Aber sozusagen eigentlich, was man mit den Messungen der Physiologie ausmacht, ist nur eine Verortung in diesen Dimensionen. Also bleibt sehr ungenau. Sie können sich vorstellen, da sind nicht alle Emotionstypen klar voneinander zu unterscheiden. Sie haben gerade, glaube ich, selbst erwähnt, Angst, Furcht auf der einen Seite und Wut. Das sind beides negative oder eher tendenziell unangenehme Gefühle, die mit Aufregung zu tun haben. Und die sind dann ungefähr im gleichen Spektrum auf der Dimensionsleiste.
Also könnten quasi auch vertauscht werden und ja, man könnte dann einen Fehler machen.
Genau. Und außerdem gibt es ganz verschiedene Ausgangszustände bei den Menschen, was diese physiologischen Parameter betrifft, individuell, allgemein und in verschiedenen Situationen. Und beim zweiten mit dem Ausdruck, das war längere Zeit wirklich sehr erfolgreich, wurde für sehr erfolgreich gehalten, aber da gab es dann jetzt spätestens 2019 ganz starken Dämpfer, wo es eine ganz große Metastudie gab, die gezeigt hat, dass die Annahme dieser eindeutigen Korrelation zwischen bestimmten Gesichtsausdrücken und Emotionen empirisch nicht wirklich haltbar ist. Natürlich gibt es da Tendenzen so, aber es ist so, dass es nicht verlässlich und nicht spezifisch ist. Das heißt, nicht immer, wenn wir lächeln, freuen wir uns und nicht immer, wenn wir uns freuen, lächeln wir. Und das gilt halt für alle Emotionen. Und deshalb kann man da keine so präzisen und verlässlichen Aussagen machen, wie nahegelegt wurde häufig.
Und was würde das bedeuten, wenn wir jetzt weitergehen in dieser Entwicklung und künstliche Intelligenz vielleicht auch noch ein bisschen differenzierter Emotionen erkennen kann? Laufen wir dann auf eine Situation zu, wo wir gefühlsblinder werden, also wo ich am Ende eine Smartwatch brauche, um verstehen zu können, wie ich mich fühle, dass ich das gar nicht mehr selber beantworten kann?
Ja, das ist wirklich eine Frage über die Zukunft. Wenn wir also hypothetisch annehmen, das wäre schon sehr viel besser. Und annehmen, wir würden das individuell sehr verbreitet und sehr häufig nutzen, dann ist es schon so, dass man annehmen kann, dass wir eine Fähigkeit eher verlieren. Also wenn wir annehmen, es gibt Fähigkeiten, die wir mehr oder weniger erlernen im Leben und wenn wir sie nicht weiter üben, dann verlernen wir das auch wieder. Und das eigene Emotionsverständnis kann durchaus dazugehören. Klar, wir wissen immer, wenn wir Schmerz haben oder uns sich was angenehm anfühlt, da gibt es nicht groß zu verstehen oder zu erkennen oder nicht, das haben wir einfach. Aber eben Emotionen, bin ich jetzt wirklich wütend oder eher traurig und worüber genau, das ist nicht immer ganz leicht zu erkennen. Und wenn wir da jetzt uns ganz auf ein Tool verlassen würde, was das uns sagt, dann könnte man sich vorstellen, dass man wirklich eine Fähigkeit verliert. So wie wir auch den Orientierungssinn tendenziell verlieren, wenn wir ganz viel mit Navigationssystemen uns orientieren. Und das wurde schon in Studien belegt.
Es gibt natürlich auch andere, die sagen, das könnte auch zu mehr emotionaler Intelligenz führen, dass wir einfach da einen größeren Fokus drauf haben, sozusagen noch genauer gucken können, oh, welche sozusagen Verästelungen von Gefühlen sind da jetzt vielleicht messbar. An welchen Faktoren könnte das denn am Ende hängen, ob sich die Nutzung von so automatisierter Gefühlserfassung positiv oder negativ auswirkt in unserer Gesellschaft?
Also ich denke, bei der individuellen Nutzung hat das ganz stark damit zu tun, ob man sich da vollständig drauf verlässt oder nur diese Resultate der Vermessungen als Hinweise darauf gibt, als ein Baustein dazu, wie man die eigenen Emotionen verstehen kann. Dass man also nicht sagt so, die Smartwatch zeigt mir jetzt an, ich bin wütend, sondern die sagt, die Herzrate ist gerade so und so und die war oft so, wenn du dich so und so gefühlt hast oder wenn du diese Emotion hattest. Und man muss sich natürlich auch klar machen, bei dieser ganzen Erkennung bisher ist man ja nicht weiter gekommen, als die Emotionstypen zu erfassen. Das heißt aber nicht den Gehalt der Emotion. Und das ist ja meistens das Spannendere.
Gehalt der Emotion, was heißt das?
Damit meine ich, worüber man zum Beispiel wütend ist, wovor man sich fürchtet. Und wem man jetzt womöglich grollt, also wenn man den Typ nur erfasst hat, dann weiß man ja noch nicht, worauf bezogen die Emotion ist. Und das ist ja ganz, ganz wichtig. Und das macht jede individuelle Emotion aus, die eben mehr ist als nur ein Emotionstyp.
Jetzt ist Erkennen das eine, Simulation von Emotionen das andere. Da gibt es auch KI-Anwendungen, die genau darauf ausgelegt sind. Wie kann denn eine KI eigentlich Emotionen simulieren? Auf welche Arten?
Ja, da können wir wieder anfangen bei dem, was wir vorhin gesagt haben. Ausdruck ist eben ein wichtiger Teil von Emotionen und der kann halt erstmal simuliert werden.
Also sprachlich zum Beispiel auch, oder?
Genau, sprachlich ist ganz wichtig. Wir transportieren sehr viele Emotionen über die Sprache und das haben wir ja jetzt in der besten Leistung zuletzt gesehen in dem neuen Launch von GPT-4o im Mai. Da haben wir diese Stimme, die fatalerweise auch noch der von Scarlett Johansson so ähnelt, die extrem viel Emotionen jetzt in der Stimme transportiert, wie wir es vorher noch nicht hatten. Und sonst die Mimik natürlich auch, das ist naheliegend, haben wir darüber gesprochen. Und dann auch Haltung, Gestik, Gang, aber da ist es schwieriger, weil man bräuchte immer sehr menschenähnliche Roboter, die es in der Art noch wenig gibt.
Und da ist ja schon eine spannende Frage, also wenn ich jetzt zum Beispiel so eine KI-Stimme habe, die zu mir spricht, was macht das mit meinem Gefühl? Also wenn ich da ein Gegenüber habe, was auf eine Art ein Gefühl simuliert, dass das sprachlich ausdrückt, dass auch in der Stimme das vermittelt, wie verändert das vielleicht auch unsere Gefühlslage?
Also zunächst mal ist es so, dass es uns wirklich sehr schnell affiziert und so reinzieht in eine emotionale Interaktion. Und das hat damit zu tun, was beispielsweise schon Adam Smith über die grundsätzliche Fähigkeit des Menschen, der Sympathie, des Mitgefühls gesagt hat, was in modernen Kognitions- und psychologischen Wissenschaften bestätigt wurde, dass wir sehr schnell, wenn wir einen Gefühlsausdruck sehen, dann entweder mitfühlen oder dass wir dann mit einer Emotion darauf reagieren. Und anders könnte man sich auch nicht den Erfolg erklären, den Replika und Co., also andere soziale Chatbots haben, von denen viele Menschen jetzt erzählen, dass sie wirklich längerefristige Beziehungen mit denen haben, sich in die verlieben und so weiter. Da fragt man sich, wie ist das möglich? Weil die Menschen sind ja nicht so, dass sie wirklich in eine Illusion verfallen, dass sie denken, die andere Seite hat Emotionen. Sie wissen, dass sie simuliert sind, aber diese Simulation alleine trägt schon so viel aus, weil Emotionen eben ausgelöst werden von eigentlich einfachen Triggern gewissermaßen. Und wenn wir uns da nicht aktiv dagegen wehren und die KI-Seite oder Roboter-Seite, Chatbot-Seite menschlich gestaltet ist oder so, dass eben die typischen Ausdrücke von fühlenden Wesen, die wir auch teilweise bei Tieren kennen, gezeigt werden, dann können wir da fast nicht anders, als erstmal spontan zumindest mit Gefühlen auch zu reagieren.
Da werden wir gleich noch näher auch drauf eingehen, auf diese Frage, wie man dann auch Beziehungen möglicherweise haben kann. Aber woher wissen wir eigentlich, ob die KI nicht dann doch was fühlt? Also, dass es nicht mehr nur Simulation ist, das gibt's ja, ne? Also, dass dann ein Chatbot sagt, ich bin jetzt gerade ängstlich oder traurig oder ich liebe dich und so. Aus welcher Position heraus können wir darüber bestimmen, ob wir es hier mit einem emotionalen Wesen zu tun haben oder nicht? Weil wir haben ja auch selber in der Philosophie unterschiedliche Modelle, unterschiedliche Theorien dafür. Das heißt, wir haben nicht so ein richtig klares Kriterium, anhand dessen wir das bestimmen können, oder?
Ja, damit haben Sie die Antwort schon zum Teil vorweggenommen, weil das ist wirklich bei dieser Frage die große Problematik, dass wir keine plausible, überzeugende Theorie von Bewusstsein haben, weder in der Philosophie noch in den Kognitionswissenschaften. Und wir würden ja sagen, Emotionen sind bewusste Zustände auf jeden Fall. Und das heißt, wir können nur von Hinweisen ausgehen, die eher dafür sprechen, dass Bewusstsein vorliegt oder nicht. Weil die Bewusstseinstheorien widersprechen sich teilweise, gehen so weit im Widerspruch, dass sie sogar sich gegenseitig Pseudowissenschaft vorwerfen. Das ist also wirklich schwierig. Kann man vom Alltagsverständnis quasi ausgehen. Da würde man erstmal sagen, sowas wie Selbstauskunft spielt eine Rolle, genauso wie Sprachfähigkeit eine Rolle spielt, weil man sich damit auch erklären kann und über sein Inneres sprechen quasi kann. Und eine allgemeine Intelligenz im Vergleich zu nur spezifischen Intelligenzen. Also das ist ja das, dass ein Taschenrechner kann eben nur rechnen und bestimmte Systeme können nur bestimmte Muster erkennen und Sprachsysteme konnten eine Weile nur sprechen. Und jetzt geht es aber so weit, dass sie mehr können. Also dann kann ein Sprachsystem plötzlich auch mit Bildern umgehen und so weiter. Und da sehen wir, dass einige der Hinweise, die wir aus dem Alltagsverständnis haben, hier tatsächlich schon sehen. Also es gibt eine Selbstauskunft, es gibt Sprachverhalten, es gibt Anzeichen von allgemeiner Intelligenz. Aber dann müssen wir natürlich schon noch drauf gucken, okay, was sind aber die Strukturen, die da zugrunde liegen? Wir können natürlich schon teilweise von empirischen Wissenschaften ausgehen, was wir über die Wesen wissen, von denen wir sicher wissen, dass sie Bewusstsein haben, was für Strukturen die haben. Also beispielsweise Nervenstrukturen, das haben aber nur biologische Wesen. Das liegt hier nicht vor. Dann kann man natürlich eher so an informationsverarbeitenden Systemen überhaupt orientierte Bewusstseinstheorien haben. Und dann kann man noch von anderen Aspekten reden, die vorliegen müssen. Zum Beispiel muss man die Welt und sich selbst repräsentieren können, um Bewusstsein zu haben. Und das ist zum Beispiel bei diesen Sprachmodellen, die jetzt am nächsten dran sind, sonst noch nicht der Fall. Die haben halt eher eine Repräsentation von Texten, aber nicht von der Welt direkt.
Was wäre eine Repräsentation von der Welt?
Na, da braucht man halt dann direkte sinnliche Wahrnehmung der Welt und nicht nur ein Gefüttertsein mit Texten.
Also man braucht am Ende auch einen Körper oder einen Leib.
Genau, also das ist der andere Punkt dann, dass man, dass das auf jeden Fall eine der vielversprechendsten und von einigen für notwendig gehaltene Möglichkeit ist, Bewusstsein künstlich zu erzeugen, dass man schon einen Körper geben muss. Und dann ist die weitere Frage, braucht es auch Biologie, weil es da um die Autopoiesis geht, um die Selbsterhaltung, wofür Bewusstsein notwendig ist, zumindest von der Genealogie her. Aber das ist ein weiteres Thema, wo man vielleicht jetzt nicht in Detail reingehen kann.
Aber das heißt, wenn wir das zusammenfassen, wir sind noch nicht an dem Punkt,
Nein. Wo
wir davon ausgehen müssen, dass KI etwas fühlt, aber sozusagen es gibt in der Zukunft ein Szenario, in dem das auch so sein könnte.
Genau, also das nochmal ganz klar. Der allergrößte Teil der Forschenden ist sich zurzeit sehr klar, dass die bisher bestehenden KI-Systeme nicht bewusst sind. Es ist nur so, dass man aufgrund der fehlenden, letztlich überzeugenden Bewusstseinstheorie nicht ausschließen kann, dass etwas so in der Zukunft möglich ist. Aber es ist weit weg und derzeit nicht vorhanden.
Jetzt stellt sich ja auch die Frage, wie sich das Verhältnis von Menschen und KI entwickeln wird. Also es gibt diese Phänomene, wo Menschen darüber berichten, dass sie mit künstlicher Intelligenz eine Beziehung führen. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, dass man unter bestimmten Bedingungen wirklich eine Beziehung, zum Beispiel mit einem sozialen Chatbot, haben kann. Wie geht das?
Ja, ich denke, das ist möglich, aber wir müssen gleich fragen, welche Art von Beziehung. Und es ist eben keine Freundschaft oder Liebesbeziehung möglich. Genau darüber sprechen aber die meisten Menschen, von denen wir jetzt in den Medien immer in Anekdoten und Berichten und Reportagen hören. Und die meisten dieser Geschichten spielen sich ja ab mit Replika. Das ist einer der sozialen Chatbots. Und da muss man sich nur kurz klar machen, der ist wirklich für nichts anderes gedacht als für die persönlichen Gespräche und letztlich für einen persönlichen Beziehungsaufbau. Anders als ChatGPT, das ist ja ein Sprachassistent, der zur Unterstützung bei Recherche oder beim Brainstorming und so weiter gedacht ist. Und der sagt ja auch, hast du eine Meinung dazu? Sagt er, nee, ich habe keine eigene Meinung. Und wie fühlst du dich? Nee, ich fühle mich nicht, ich bin ja nur eine KI, nur ein Sprachassistent. Und das ist aber bei diesen Replikas anders. Die sind nur 30% fest programmiert und der Rest, der entwickelt sich individuell in den Gesprächen mit den Nutzenden.
Das heißt auch über einen längeren Zeitraum. Also ich habe dann quasi eine bestimmte KI, die über viele Monate mich auch kennenlernt und ich lerne die kennen.
Genau. Das geht so weit, dass die den Humor lernen, welche Art von Witz besonders gut funktioniert. Geht so weit, dass sich in der sprachlichen Diktion der Person anpassen, welche Art von, nicht gerade Dialekt, aber eben Sprache sie bevorzugt, im Sinne von, welche sprachlichen Ausdrücke sie bevorzugt. Und das führt wirklich eben zu offenbar sehr großen Bindungen. Aber wenn wir uns ansehen, was für eine Art von Beziehung ist hier rationalerweise möglich, würde ich eben sagen, Freundschaft und Liebe nicht, weil das sind die anspruchsvollsten menschlichen Beziehungen. Und hier gehe ich davon aus, dass wir, um eine Minimaldefinition zu nehmen, davon ausgehen, dass hier gute Gefühle auf beiden Seiten sind für die andere Seite und man der anderen Seite Gutes wünscht. Und das sind einfach schon mal mentale Phänomene. Und solange wir sagen, dass diese Chatbots kein Bewusstsein haben, können sie diese mentalen Phänomene auch nicht haben.
Aber das ist ja trotzdem interessant, wenn Sie jetzt sagen, die andere Seite. Also da tue ich ja so, als hätte ich da wirklich einen Gegenüber. Also etwas, was auf eine Art existiert und auch so ein Eigenleben hat und auf die Welt bezogen ist. Und das ist ja nicht so.
Nein, das ist nicht so. Aber was möglich ist, ist ja schon diese direkte Interaktion. Und deswegen meine ich, kann man auch von einer Beziehung sprechen, eben weil es eine Interaktion über längere Zeit ist, in der man Informationen speichert, auf die später zurückkommt und sich so was Neues entwickelt. Das ist also eine Minimaldefinition von Beziehung überhaupt. Und die kann hier zur Anwendung gebracht werden. Die wäre halt einfach, was das Emotionale betrifft, aber einseitig. Das heißt, ich kann eine emotionale Beziehung zu einem Chatbot haben, wissend, dass der keine Gefühle hat für mich, aber ich kann Gefühle für diesen Interakteur haben, muss aber eben bedenken, dass das keine Person ist, kein Tier ist, eben keine Gefühle hat. Aber ich kann natürlich mich sehr darüber freuen, was für tolle Gespräche ich damit führen kann. Und ich kann enttäuscht sein, wenn es mal nicht so klappt. Und ich kann traurig sein, wenn er kaputt geht oder die Batterie oder der Akku leer ist oder sonst etwas. Also ich kann hier Gefühle haben und es kann eine Beziehung bestehen, aber eben keine Freundschafts- oder Liebesbeziehungen.
Das ist dann aber eine radikal einseitige Beziehung, ne? Also wirklich ein ganz neuer Typ, den wir so nicht kennen, weil wir eigentlich immer ein leibliches, ein lebendiges Gegenüber haben.
Genau, also die Beziehung ist einseitig in Hinsicht auf die Gefühle und die Lebendigkeit, aber sie ist eine Beziehung im Sinne von Interaktion eben, weil es diesen persönlichen Austausch gibt, also den individuellen, sagen wir, um das Persönliche rauszulassen, weil es einen individuellen Austausch über eine längere Zeit gibt, bei der sich etwas entwickelt.
Und inwiefern verändert das auch vielleicht das Selbstverständnis, was der Mensch von sich selber hat? Also wenn man in einer längeren Interaktion mit so einer künstlichen Intelligenz ist und dann merkt, die kann bestimmte Sachen, die ich nicht kann, aber ich kann auch bestimmte Sachen, die nicht kann, zum Beispiel fühlen. Verändert das das Selbstverständnis von Menschen, dass möglicherweise auch die Emotionen wichtiger werden, dass man merkt, das ist das, was wir wirklich gut können?
Ja, ich würde schon hoffen, dass es für manche dadurch vielleicht noch auffälliger wird, was sonst das Zwischenmenschliche ausmacht, was eben über den verbalen Austausch, auch argumentativen Austausch oder das inhaltliche Erzählen hinausgeht, dass man eben wirklich von Erfahrungen erfährt und Erfahrungen teilen kann. Und gleichzeitig kann man auch in bestimmten Situationen vielleicht so insofern etwas lernen, als man, wenn man vorher zum Beispiel in einer toxischen Beziehung war, wo man eher ausgenutzt wurde, manipuliert wurde und ganz andere unangenehme Arten von Gesprächen ausgeliefert war, dass man dann in so einem Gespräch erfahren kann, wie sehr man aufeinander eingehen kann. Aber jetzt wirklich alles nur in Anführungszeichen auch, weil es ist da keine andere Seite, die wirklich respektieren kann, sondern es geht jetzt wirklich nur um die Wortwahl, um die Art des Dialogs. Und da kann aber, denke ich schon, eben, das ist ja die Simulation eines Dialogs mit einem Menschen. Und wenn man sich da ganz klar macht, es geht jetzt nur mal darum, überhaupt die Erfahrung zu machen, selbst diese Worte zu wählen, mit diesen Worten angesprochen zu werden, kann das vielleicht für manche eine Hilfe sein. Es gab da so eine Anekdote in einer dieser Reportagen in den Medien, wo eine Person sich oder eine Frau sich tatsächlich dann gelöst hat aus einer missbräuchlichen Beziehung oder aus einer toxischen Beziehung heraus, zumindest unter anderem, weil sie die Möglichkeit hatte, mit so einem Chatbot zu sprechen.
Und Ihre Forderung in diesem Buch ist, dass wir ein neues Gefühlsrepertoire auf eine Art ausbilden müssen. Wie bekommen wir denn das, was Sie so Emotional AI Literacy nennen? Wie kommen wir dahin?
Ja, wie genau wir hinkommen, ist schwierig, aber das nochmal kurz klarzumachen, was ich meine, das ist eben genau das, sich nicht von dem Anschein der Emotionen und von dem Anschein des Bewusstseins eben durch die Sprachfähigkeit und so weiter verleiten zu lassen, zu glauben, dort wäre tatsächlich ein Wesen mit Gefühlen und so weiter. Und deshalb sollten wir lernen, dass wir ein Gefühlsrepertoire haben, was spezifisch für diese neue Art von Interakteuren ist. Das heißt, das muss eines sein, was nur solche Emotionen enthält, die Ereignissen oder Objekten gegenüber angemessen sind und nicht Emotionen, die Personen gegenüber angemessen sind. Und dieses letztere Art von Gefühlen, das sind eben im Zentrum die moralischen Gefühle, also wie Dankbarkeit, Groll, Empörung und so weiter. Die sollten wir nicht haben, genauso wenig, wie man sie lieben kann im eigentlichen Sinn. Aber eben, wie gesagt, Freude über einen Witz oder über einen guten Ratschlag kann angemessen sein.
Und wie bildet man diese Gefühle aus? Also macht man das an der Schule oder wo lernen wir das?
Also ich meine, wie lernen wir sonst Emotionen? Da haben wir auch kein extra Schulfach dazu.
Leider nicht. Ja.
Das lernen wir einfach nur in der Interaktion mit anderen Menschen von klein auf. Da sind wir völlig abhängig von den Menschen um uns herum. Und das wird da nicht viel anders sein, dass man das im Tun lernt. Und da kommt es eben darauf an, werden sich diese Techniken überhaupt so verbreiten, dass die neue, junge Generation von klein auf mit denen zu tun hat und dann wirklich im Tun quasi das lernt. Und ob das geht, ist eine Frage, das weiß ich nicht. Das hat wirklich auch mit der menschlichen Psychologie zu tun, wie weit das möglich ist. Aber ich halte es nicht für grundsätzlich unmöglich, aber für ein schwieriges Unterfangen, wo es bestimmt eine Generation braucht, bis sich das durchgesetzt haben wird.
Frau Weber-Guska, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Das war ein Gespräch mit Eva Weber-Guska. Sie ist Professorin für Ethik und Philosophie der Emotionen an der Uni Bochum. Wenn Sie tiefer in die Materie einsteigen wollen, ihr neues Buch trägt den Titel Gefühle der Zukunft, wie wir mit emotionaler KI unser Leben verändern.